Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema Erziehung, Bildung. Lektion 2, Familie. Unser Merktext: Mein Sohn, hör die Belehrung deines Vaters. Verlasse nicht die Richtlinien deiner Mutter. Sprüche 1, Vers 8 von Salomo. Die erste Familie. Das waren Adam und Eva im Paradies mit ihren Kindern dann außerhalb des Paradieses. Diese erste Familie, das war auch ein Modellfall für die erste Schule. Eine Schule, die man als häuslicher Unterricht bezeichnen kann, nach dem Gesetzesblatt, dem österreichischen. Dieser häusliche Unterricht, dieser Unterricht in der Familie, findet auf vielfältige Art und Weise statt. Das beginnt beim Kleinen, wo die Mami und der Daddy da hineinschauen ins Bettchen und lächeln und lieb mit ihm reden, mit ganz hoher Stimme. Und wie süß und wie lieb, eine angenehme Atmosphäre wird da ausgebreitet. Es ist nicht üblich, dass man in das Bettchen da hineinschreit und brüllt, sondern man versucht, das Kleine in ein Leben einzuführen. Alles ist fein und prima rundherum um dich. Und dann, mit zunehmendem Verständnis, gibt es Instruktionen, Belehrungen. Ja, nein, das ist gut, das ist nicht gut, das kann man machen, das nicht. Ui, das ist gefährlich, da kannst du vorangehen. Damit sich so ein kleines Wesen in dieser Welt zurechtfindet. Ich mache diese Ereignisse gerade das zweite Mal durch mit den Enkelkindern. Und jedes Kind für sich ist völlig anders. Ein Kind ist einzigartig. Und wenn da 100 wären, es ist jedes einzigartig. Eine eigene Persönlichkeit. Und man sieht es schon sehr früh, ob das männlich ist, ob das weiblich ist. Einzigartig. Und man denkt, ich behandle jedes Wesen gleich, aber es entwickelt sich anders. Das eine vergräbt sich in Büchern, ein Bücherwurm ist immer nur drinnen. Das nächste will nur raus, will draußen arbeiten. Woher kommt das? Hat keiner gesagt, du bleib immer drinnen und zum anderen, du geh immer hinaus. Von sich aus, völlig unterschiedlich. Ein anderes singt die ganze Zeit. Wird einfach der Mund aufgemacht und es wird gesungen. Obwohl keiner sagt, sing. Warum singt das die ganze Zeit? Es sind genetisch hier Dinge grundgelegt und in so einer Familie wird geschaut, von den Kleinen auf die Großen, wie macht das der Papa, wie macht das die Mama, wie macht das die Oma, der Opa, Tante, Onkel, Cousinen, Cousins. Hier wachsen junge Menschen heran und erfahren hoffentlich das, dass das Wichtigste ist, du sollst deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit jeder Faser deines Leibes. Das war die Antwort Jesu, was das wichtigste Gebot ist. Liebe zu dem, der dich geschaffen hat, der diesen Planeten so hergerichtet hat, dass du darauf existieren kannst. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier wird der Prophet Habakuk vom Apostel Paulus im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 11 zitiert. Aus Glauben wird der Gerechte leben. Das heißt, aus Vertrauen, aus einer Beziehung heraus zum Höchsten. Daraus kommt das Leben. Darum ist der Wahnsinn aller Wahnsinn. Aktionen. Das Wichtigste, was es gibt in unserer Gesellschaft, wenn das auf die Seite geschoben wird, dann fehlt das totale Fundament. An dem hängt alles. Das ist der Nagel, an dem alles dranhängt. Das ganze Bild, das ganze Gewicht. Wir Menschen bereiten in einer Familie, wenn wir es im Sinne Gottes machen, die Kleinen, die da heranwachsen, vor auf das Finale, auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Jesu Kindheit. Es muss schon überraschend gewesen sein. Eine sehr, sehr junge Frau namens Maria bekommt Besuch von einem Engel. Sie ist noch unverheiratet. Es gibt zwar hier eine Verbindung, aber in jenen Zeiten gab es keine intime Verbindung ohne Ehe. Undenkbar. Erst wenn du verheiratet bist, dann ziehst du zusammen. Ja, dann kann auch Nachwuchs entstehen. Unmöglich vorher. Man ist nicht zusammen. Das geht einfach nicht. Es ist in den Normen der Gesellschaft völlig ausgeklammert. Das ist Tabu. Und wenn das jemand macht, ist das so ein Vergehen, dass du so ausgegrenzt bist, das überlegst du dir 100 Mal. Und als jetzt der Engel kommt und sagt, du wirst schwanger werden, sagst du, wie soll das zugehen, sagt Maria, da ich von keinem Manne weiß. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und als sie dann ihrem Verlobten Josef das kundtut, ist er tief enttäuscht. Der sagt nicht, wow, was für eine Ehre. Glaubt das einmal. Ein Engel ist mir erschienen, hat sie gesagt. Und deswegen bin ich schwanger. Bestimmt. Dann wärst du aber die Erste auf der Welt, wo das so ist. Ja, es ist so. Sie ist die Erste auf der Welt. Und wenn nicht ein Engel dem Josef im Traum erschienen wäre und ihm sagt, es ist so. Er gedachte, sie heimlich zu verlassen. Und das war noch ein edler Zug von ihm, denn er hätte sie auch öffentlich an den Pranger stellen lassen können und sagen, schau, ich war mit ihr noch nicht zusammen, aber sie ist schwanger, wie geht das bitte? Der Beginn ist schon ein einziges Wunder. Und im Matthäus-Evangelium lesen wir, Josef berührte sie nicht. Das war ihm alles viel zu heilig. Die Kraft des Höchsten ist hier am Werk. Da will er nicht dabei sein, nicht intervenieren. Das ist abgesondert, heilig. Ich erinnere mich an ein Gespräch. Ich bin in der protestantischen Kirche aufgewachsen und dann spricht mich eine römische Katholikin an und sagt, ach, evangelisch bist du, lutherisch, ihr haltet ja nichts von der Maria. Tja, und dann habe ich gesagt, was ich von der Maria halte. Unter allen jungen Frauen jener Zeit gab es keine bessere. Sie war die Beste. Die allerbeste. Ihre Augen wurden ganz groß. Ich dachte, die mögt ihr nicht. So wie die Maria. Wären nur alle jungen Frauen wie die Maria unterwegs. Es würde ganz anders ausschauen in unserer Gesellschaft. Die hat ihrem Sohn, dem Heranwachsenden, Jesus, täglich aus der Bibel Geschichten erzählt. Die hat ihn aufmerksam gemacht auf die Wunder in der Schöpfung. Die Frau war einfach eine Mutter, wie du dir keine bessere vorstellen kannst. Ach, dann stimmt es gar nicht, dass ihr gegen Maria seid. Aber wir sind dagegen, dass man ihr etwas andichtet, was nicht in der Bibel steht. Ach so, und was ist das? Dass sie uns erlösen könnte. Miterlöserin. Das finde ich nirgends. Allein Jesus kann mich erlösen. Sie ist nicht am Kreuz gestorben. Jesus schon. Sie ist edel, hilfreich, gut. Alle Attribute, die du nur einer feinen Mutter zuschreiben kannst. Aber sie ist nicht unsere Erlöserin. Und wenn ich zu ihr bete, kann ich mir das sparen, denn sie hört es nicht, sie schläft, sie ist im Grab. Sie weiß nichts davon. Die Augen dieser römischen Katholikin wurden immer größer. Ja, wie kommst du auf das? Das sagt doch jeder. Sag ich, zeig mir eine Stelle. Du kannst die Bibel durchlesen von vorn bis hinten. Ob du irgendwo findest, dass Maria eine Erlöserin ist. Aber du findest genug Stellen, wo steht, allein durch Jesus. Na, die war überrascht. Ja, so habe ich das noch gar nie gesehen. Maria, eine wunderbare Frau. Aber man hat ihr etwas zugeschoben. Da hätte sie sich gewehrt, wenn sie es erfahren hätte können. Aber sie schläft ja. Sie weiß nichts davon. Die wird sich einmal wundern, wenn sie auferweckt wird, was man alles mit ihr gemacht hat in ihrer Abwesenheit. Kommunikation. Je größer eine Firma, desto schwieriger wird es mit der Kommunikation. Da weiß der eine nicht, was der andere weiß, und dadurch kommt es zu Missverständnissen ohne Ende. Bei zweien fangen die Missverständnisse an, und wenn es 20 sind, dann wird es immer größer. Wir hatten einmal eine Wohnung, zu Beginn unserer Lehrertätigkeit, als Ehepaar. Da konnte man beim Nachbargrundstück auf einen Bauhof hinunterschauen. Da war also ein Baumeister, da lagen die ganzen Baumaterialien herum, da standen die Bagger und die LKWs sind gefahren. Und jeden Montagmorgen war dasselbe Bild. Da stand der Chef unten im Hof, das fand immer im Freien statt, du konntest ihn hören, was der sagt. Und seine Arbeiter, Maurer, Hilfsarbeiter, die standen alle um ihn herum, so im Halbkreis. Und jeder musste berichten auf seiner Baustelle, wie weit er ist, wie lange er noch dort sein wird voraussichtlich, ob er fertig ist, wann er fertig werden wird. Und dann gab der Chef die Instruktionen. Du gehst dorthin, du verputzt dort die Garage, du machst dort dies, jenes. Befehlsausgabe am Montagmorgen in der Früh. Und das Letzte von ihm? Und dann will ich informiert werden am Abend über den Stand der Dinge. Es war eine Kommunikationsstunde. Könnt sagen, dir meine Güte, der könnte jetzt dort schon einen Ziegel auf den anderen schlichten. Weg mit ihm, hin dort an die Arbeitsstelle. Es war wichtig, dass der Chef ausgibt die Befehle, wer, was, wann, wo, wie zu erledigen hat. Befehlsausgabe, Kommunikation. Und dann rennt das Ganze. Und es kennen sich alle aus, alle sind am selben Stand der Information und es geht wieder weiter. Und dann kann keiner sagen, ich habe hier nicht gewusst, was ja die klassische Ausrede für alles ist. Aber es gibt ja diesen Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Denn man hätte sich ja informieren können. Und das gilt auch beim Geistlichen. Man hätte sich informieren können, was da steht, wie man seine Schuld wegbekommt. Da gibt es Möglichkeiten. Es gibt so schöne Texte in Bezug auf Kommunikation. Und einer, der da sehr praktisch unterwegs war, war der Apostel Paulus, der an seine Mitarbeiter schreibt. Zum Beispiel hier an Titus in Kapitel 3, Vers 1 und 2. Erinnere sie, wenn du wieder mit der Gruppe zusammenkommst, dass sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Stellt euch vor, wir würden mit jedem so umgehen, wie wir mit einem Baby zu Hause umgehen. Da hegst du, da pflegst du, ja, und wenn es piepst, bist du da und ja, es schreit ja, was hat es für Sorgen? Ist ihm kalt, ist ihm heiß, ist hungrig, ist durstig, ist die Windel voll? Du versuchst, hier unterstützend da zu sein. Erinnere sie, dass sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Es braucht also Mut, sanft zu sein. Und es braucht keinen Mut, grob zu sein. Das kann ja jeder. Sanft, liebevoll, höflich, freundlich. Mich fasziniert so dieses Zitat von Ellen White. Wären wir höflich, freundlich, mitfühlend, rücksichtsvoll, dann wären 100 dort, wo jetzt einer ist. Wie schreibt Paulus? Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Verleumdet einander nicht. Warum nicht? Das entspricht nicht Christi Geist. Kommuniziere in Liebe, höflich, respektvoll, in Achtung, voller Mitempfinden. Dann wird sich was bewegen auf diesem Planeten. Die Rolle der Eltern. Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Geht es der Familie gut? Geht es der Gesellschaft gut, dem ganzen Volk in einem Staat? Auf dem Niveau, wo sich die einzelne Familie bewegt, das wirkt sich letztlich auf diesen Gesamtorganismus eines Staates aus. Wenn es in den Familien katastrophal zugeht, dann wirst du das im ganzen Staat merken. An jeder Arbeitsstelle, überall. Stell dir vor, jemand hat zu Hause sein Paradies, wie der in die Arbeit kommt. Da kommt aus einem warmen Nest heraus. Er ist so richtig aufgewärmt. Da passt es dann. Der kommt aus einem Zustand der Zufriedenheit, des Friedens, der Ausgeglichenheit und freut sich, packen wir's an. Was gibt's heute für Herausforderungen? Wir werden sie bewältigen. Keine Hürde ist so hoch, dass sie nicht übersprungen werden kann. Los, Ärmel aufgekrempelt und los geht's. Umgekehrt, wie kommst du sonst an deinen Arbeitsplatz, wenn es in der Früh schon Streit gab und alles durcheinander war? Was wirst du dort leisten? Bist mit deinen Gedanken noch immer bei dem Streit am Frühstückstisch? Und wenn du die Ursache überlegst, das war eine Mücke, und die Nerven lagen schon blank. Verrückt. Aber es beginnt damit, mit wem verbinde ich mich? Nicht jeder junge Mensch kommt mit dieser Sehnsucht schon auf die Welt. Und ab einem gewissen Alter beginnt man festzustellen, aha, es gibt nicht nur männliche oder nicht nur weibliche, da gibt es ein Gegenüber. Und dann ist man auf der Suche. Wo ist da jemand? Und wenn dann jemand reagiert, dann sind wir so aus dem Häuschen. Und wir meinen dann, die erstbeste Person, die auf uns reagiert, das ist es dann schon. Vor lauter Freude, dass jemand mich will, mich, wo es Millionen auf der Welt gibt, von meiner Sorte, von der männlichen. Oder von der anderen Sicht her, von der weiblichen. Gibt ja Millionen. Warum will jemand gerade mich? Das gibt mir enormen Wert. Und dann schweben wir. Wir sind verliebt, da ist wer. Und dann stürzt man sich hinein, ohne etwas tiefer zu blicken. Ein Apostel Paulus hat geschrieben, im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Wie kannst du im innersten Kern dich mit jemand verbinden, der nicht diese Beziehung zum Höchsten hat wie du? Das ist der helle Wahnsinn. Oh, wie viele junge Menschen stinksauer weggegangen sind, wenn ich ihnen das gesagt habe, dass sie verliebt waren. Und meine Ehe wird gelingen und ich werde glücklich werden. Und wenn es auch jemand ist, der Jesus nicht lieb hat. Tja, alles nur eine Frage der Zeit. Und dann kamen sie. Und die Tränen schossen aus allen Knopflöchern, gewissermaßen. Du hast damals recht gehabt. Ich dachte, ja, das ist es immer. Ich dachte. Darum brauchen wir so ein Wort. Hier spricht ja jemand zu uns durch diese Boten Gottes, der Erfahrung hat. Und zwar etwas mehr Erfahrung, als wir haben. Und zwar etwas viel, viel mehr an Erfahrung. Er ist der Erfahrenste des Universums. Er weiß, was kommt. Daher kann er dich optimal beraten. Wenn du also Erstklassiges haben willst, dann schau da hinein. Und wenn da steht, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Ja, warum steht das da? Weil jemand dir das Glück nicht gönnt? Oder weil jemand dich bewahren möchte vor einer Riesenkatastrophe? Warum darf ich das nicht? Sage ich zu seinem jung verliebten Geschöpf, du darfst. Was? Bist gar nicht dagegen? Ich sage, du kannst auch jetzt hinausgehen und direkt vor dem Auto über die Straße laufen. Du darfst. Ist natürlich Schwachsinn. Dummheit, weil dann bist du tot. Kannst auch auf den Turm raufgehen und von oben runterspringen und sagen, ich bin ein Vogel, ich kann fliegen. Das wirst du nur so lange sagen, bis du unten aufschlägst. Dann wirst du feststellen, ich bin doch kein Vogel. Aber fürs Grab hat's gereicht. Ich kann alles machen, aber nicht alles ist ideal für mich. Und die Rolle der Eltern, wenn sie beide Jesus lieb haben. Wow, was da für die jungen Menschen, die da groß werden, für eine Voraussetzung geschaffen ist. Darum sei weise. Dass ihr nicht vergesst. Wenn Jesus etwas gefragt wurde und er mit einem Bibeltext geantwortet hat, da gibt es so Statistiken, aus welchen biblischen Büchern hat Jesus am häufigsten zitiert? Was ist gewissermaßen da der Hit in der Statistik? Was ist die Nummer 1 von allen biblischen Büchern? Aus welchem Buch hat er am häufigsten zitiert, wo es gewissermaßen ein Schwerpunkt liegt? Es ist das 5. Buch Mose. Warum das? Es ist das Buch, wo Mose nach der 40-jährigen Wanderschaft in der Wüste das Volk zusammenholt und ihnen das, was er in 120 Jahren begriffen hat, versucht klarzumachen. Er sagt ihnen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. was gut ist, wenn du auf diesen Weg vorwärts gehst und was nicht gut ist, wenn du jenen Weg beschreitest. Er fasst zusammen, ist ein Resümee, eine Zusammenfassung von Wertvollem und Vergänglichem. Sag, wenn du Segen haben willst, wenn du Fluch haben willst, geh in der Richtung voran. Na, das will ich nicht. Ja, dann würde ich sagen, da. Es ist etwas von einer Weisheit ohnegleichen. In 120 Jahren hat er allerhand begriffen. Keiner hat in der Bibel so viel geschrieben wie Mose. Aber das fünfte Buch von ihm, Deuteronomium, ist eine Wiederholung der entscheidendsten Dinge. Wenn es nur dieses Buch gäbe, wüssten wir schon genug. Und in diesem Buch steht zum Beispiel in Kapitel 6, das ist so das Kernkapitel des fünften Buches Mose und vorher das Kapitel 5, wo die 10 Gebote wiederholt werden. Da heißt es in Vers 6, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und dann, nachdem es bei dir drinnen ist, und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, man könnte auch sagen, immer. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Wir leben in einer Zeit, wo eine gewisse Schicht der Bevölkerung sich massenweise tätowieren lässt. Stell dir vor, da würde jetzt auf der Haut oben stehen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das wäre was. Aber es gibt ja Papier und es gibt Schilder und man muss nicht unbedingt die Haut dafür verwenden, es gibt ja noch anderes. Früher hat man die Haut der Tiere verwendet, hat das Leder gegerbt und das waren dann die Schriftrollen. Heute wird die Haut der Menschen verwendet, um sie zu beschriften. In einer Zeit, wo es so viel Papier gab wie noch nie. Schon eigenartig. Aber wo könnte man es noch hinschreiben? So sollst sie schreiben auf die Pfosten, an deine Tore, diese Worte. Dass wer da vorüberläuft, das lesen kann und begreift, darauf kommt es an. Und wenn du dann in das Land kommst, wo Weinberge sind, die du nicht gepflanzt hast, und Feigenbäume und Palmen und. Und wenn du dann Häuser hast und wenn du satt geworden bist und fett geworden bist, dann hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Im Wohlstand steckt Gefahr. Ich habe alles. Mir geht's gut. Was brauche ich Gott? Hüte dich, dass du dann den Herrn nicht vergisst, der dir die Kraft gegeben hat, zu arbeiten, damit du das alles leisten konntest, der dir den Verstand gegeben hat, dass du diesen Beruf ergreifen konntest. Hast dir nicht du selber aus dir gemacht, sondern er hat dir die Basis dafür geschenkt. Du hast die Talente genutzt. Zum Glück, weil andere vergraben sie. Hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Hüte dich, ist eine Warnung. Zusammenfassung. Thema Familie. Wir haben hier ein Gemälde. Da sind zwei junge Menschen, offensichtlich aus einer anderen Kultur, als wie wir sie gewohnt sind, die sind da unterwegs. Wahrscheinlich zwei Geschwister. Und die gehen da ihren Weg. Sie wollen wohl etwas schöpfen. Vielleicht Wasser aus einem Brunnen. Der Junge hat einen Schöpflöffel. Das Mädchen hat ein Gefäß. Wenn so Geschwister gemeinsam etwas unternehmen, angenehm zum Anschauen. Dieses Bild so gefallen, was hier Maximilian Jantscher gemalt hat. Eine Szene aus einer anderen Welt. Aber allein an den Gesichtszügen merkt man, für die zwei ist die Welt in Ordnung. Sie gehen ihren Weg, sie erfüllen ihre Aufgabe, sie machen das, was man ihnen aufgetragen hat, und sie ziehen das durch. Ich komme ja mit sehr vielen Menschen zusammen, in sehr viele Familien. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Familie so sehe, wo man spürt, da gibt es Richtlinien, da gibt es Werte, die voll Liebe vermittelt werden. Und wo da junge Menschen voll Vertrauen zu dir kommen und mit dir plaudern und dir allerhand erzählen und sich freuen, dass du da bist, dir ihre Aufmerksamkeit schenken und hoffen, dass du für sie Zeit hast, mit ihnen was machst. So ein junges Wesen, das blickt auf zu den Erwachsenen. Was kommt da jetzt für mich? Jede Minute, die wir in junge Menschen investieren, ich spreche als Lehrer und Pastor, jede Minute, wo du Wertvolles weitergibst, ist unendlich kostbar. Und es ist schon seltsam. Je älter man wird, was man da alles vergisst, nicht in seinem Leben, was man da alles gesehen und gehört hat. Aber was ist so eingeprägt im Gehirn, dass das, du kannst dich anstrengen, wie du willst, du kannst das nicht vergessen. Du kannst Ereignisse aus deiner Kindheit nicht vergessen. Die sind einfach da. Und wenn du alte Menschen besuchst, und die können schon dement sein, die wissen Dinge, was damals war, wie sie 8 waren, 10 waren, 12 waren, die wissen Namen. Die wissen Namen von Lehrpersonen, die wissen Sätze, was die gesagt haben. Und die können sich erinnern, was in der Kindersabbatschule die Kindertante damals ihnen für Geschichten erzählt hat. Ich kann mich erinnern, ich bin in der evangelischen Kirche aufgewachsen, an die Frau des Pfarrers, die mit uns Bibelgeschichten gemacht hat, die uns auf der Tafel die Geschichten auch gezeichnet hat, die Szenen, die konnte das so gut. Das war faszinierend. Sie hat erzählt und nebenbei hat sie gezeichnet, mit ein paar Strichen, nur weiße Kreide, keine Farbkreide, nichts. Grüne Tafel, weiße Kreide mit ein paar Strichen. Ich sehe die Tafelbilder vor mir. Ich könnte das sofort zeichnen, was die damals aufgezeichnet hat, über die Weisen, wie die da von Babylon kommen, den weiten Weg und wie sie dann auf einem anderen Weg zurückgehen, weil der Engel ihnen gesagt hat, geht nicht zurück zum Herodes nach Jerusalem, er will das Kindlein töten. Ich sehe die Zeichnung vor mir. Da war ich 7 Jahre alt. Gott hat da etwas gemacht, was ich inzwischen alles vergessen habe an anderen Dingen. Aber das aus der Kindheit, das ist da. Ist einfach da. Da hat Gott etwas in uns hineingelegt. Denn da gibt es wertvolle Erinnerungen, die prägen. Und diese Erinnerungen, die können dich dann dein ganzes Leben lang auf einem richtigen Weg bewahren. Darum ist jede Minute, wo du einem jungen Menschen was weitergibst, so kostbar. Wenn du in einer Gemeinde bist, nimm dich an, um eine junge Person, geh auf sie zu, frag sie, wie geht's dir in der Schule, was machst du, woran hast du Freude, hast du für Interesse, was hast du für Sorgen, ich möchte beten für dich, hast du ein Anliegen, was bewegt dich, dass du eine Vertrauensperson wirst für diesen jungen Menschen. Und wenn sich dieser junge Mensch dann abzulösen beginnt von seinem Elternhaus, sucht er Orientierung, Freunde, weise Menschen um sich. Stell dir vor, du bist es dann, dass du hier wegweisend Orientierung geben kannst. Was für ein Segen.